Teilnehmer bitte sprechen.
Das ist
Genau, das ist ein Komponist, und sein bekanntestes ist eigentlich so eine, ich glaube, Sinfonie für, ich glaube, also diese Hubschrauber-Sinfonie, das ist so das, wo er eigentlich sehr bekannt ist.
Aha.
Okay. Ja.
Ist auch ein Meister der elektronischen Kunst, also da, also ein Gedanken- und Realexperiment, was der gemacht hat, ist, der hat ja diese Tonbänder gehabt und dann hat er da eine Symphonie drauf gespielt und dann hat er die dann ganz oft hintereinander da drauf gespielt und dann hat er die beschleunigt. Und dann, wenn je mehr man das beschleunigt, desto mehr ziehen sich diese vielen Töne der Symphonie im Grunde nachher auf einen einzigen Ton zurück, also zusammen. Na, kann ich erstmal so, dann gibt es also wieder so Mickey Mouse Märchen und irgendwann ist es aber nur ein Ton. Und dann ist dann so ein Zustand erreicht, von dem aus, also man kann dann diesen Ton aber nicht wieder entfalten, sodass es nachher diese Symphonie gibt. Na? Und mit so Sachen hat er dann gespielt auch, nicht? Also ich fand das auch theoretisch total witzig und das ist alles sehr früh, nicht? Wo die Elektronik nicht einfach dazu benutzt wurde, um irgendwelche Verzerrungen zu machen, Loops zu basteln und was nicht alles, sondern so sehr, sehr an grundlagennah Erfahrungen zu machen. Das ist auch Stockhausen, nicht? Also es ist ein ganz reiches Werk und ja, Avantgarde im besten Sinne. Ja, aber da muss man sich dann ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber es ist ein moderner Komponist, ist aber schon tot, ne? Ist Stockhausen tot oder ist das der dann
auch? Der ist tot, also schon seit
2007.
Also meines Wissens ist er schon, ja.
Ja, ja. Und der hat aber, das ist auch der, der dann beim Zusammensturz der Türme irgendwie so gesagt hat, dass das also als Kunstwerk wäre das jedenfalls wahnsinnig gelungen oder irgendwie sowas, nicht? Also so die Aufmerksamkeits Dynamik, die da hinter, also ich, das ist jetzt alles sehr improvisiert, weil ich das erst recherchieren müsste, nicht? Aber da hat er einen Riesenskandal gemacht. Also ist irgendwie, obwohl er recht hatte, nicht? Also als Terror, als Propagandamedium oder als Kriegführung auf der Ebene der Aufmerksamkeitsökonomie oder so, ist das ja hocheffektiv bis heute. Ununterbrochen und so weiter, wie wir ja auch selber merken. Und das ist, glaube ich, von ihm gekommen. Das, also müsste ich nochmal gucken, aber ja. Also der war auch durchaus sozusagen hart drauf, nicht? Also genau. Ja, aber jetzt
also Stockhausen
wurde da gespielt, genau.
Also genau, also das hat mich so ein bisschen, so was die dort gemacht haben, eben daran erinnert, bei diesen Stelzenfestspielen da. Genau, also das war nur so am Rande. Was ich hätte heute gerne mal über was gesprochen, also seit, wir hatten ja beim einer der letzten Gespräche hatten wir über diese, wie soll ich sagen, also Dienstleistungs- und Befruchtungsökonomie hatten wir ja gesprochen. Und da ist irgendwie immer, ging es so, naja, Geld, Geld, Geld und so weiter. Also, und jetzt ist mir so, seit einigen Tagen so überlege ich so dran rum, oder beziehungsweise ist mir so, so in den Kopf gestiegen, wenn man sich jetzt vorstellt, alles ist Überfluss, wozu bräuchte man dann eigentlich dann noch das Geld? Also das Geld hat ja so mal so zusammengefasst, so drei Funktionen, also Zahlungsmittel, so Wertaufbewahrung und dann eben natürlich auch eine Rechengröße. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn wir jetzt im Überfluss sind, dann brauche ich das ja eigentlich gar nicht. Genau, also das ist so jetzt die Frage, wozu könnte man das noch gebrauchen? Also beziehungsweise sind die oder ist das vielleicht was, wo ich da falsch gedanklich abgebogen bin?
Das brauchen wir nicht. Aber also bei den Tobriand-Indianern, also Malinowski hat darüber geschrieben, da wurden Muscheln getauscht, rituell, nicht? Also es gab so eine Art Geld, das war eine bestimmte Art von Muschel. Und das wurde sozusagen wie so ein soziales Wechselgeld genommen und diente so der unkriegerischen Kontaktaufnahme, der Begütigung und was nicht alles. Also man muss auch immer, ich finde, man muss immer drüber denken, wenn jetzt sozusagen diese ganze Kapitalismus-Kacke von uns abfallen würde, dann wäre durchaus die Gefahr, dass also auf einmal lauter Atavismen über uns hereinbrechen, ne? Oder in dieser Überflussgesellschaft, in der kein Geld mehr gebraucht wird, geht es dann vielleicht um Aufmerksamkeit oder plötzlich um Ehre. Und dann werden da wieder Duelle gemacht oder was auch immer, nicht? Oder das Vergnügen wird so weit getrieben, dass also jede Form der körperlichen Verformung, Quälerei, was auch immer, auf einmal denkbar möglich und verwirklicht werden. Nicht? Also ich bin da nicht so ganz, nicht einfach so optimistisch, weil vieles von dem, was heute sozusagen uns gleich macht, eben auch an dieser Gleichmacherei der Werte durch das Kapital hängt, irgendwie so. Nicht? Also ich bin da jetzt ja ökonomisch nicht toll, ne? Aber so fantasiere ich jedenfalls so vor mich hin.
Naja, was ich meine ist, versteht mich jemand?
Ja, ich höre
Ja,
dich.
ja, ja.
Was ich meine ist, also ich glaube, also das ist ein interessanter Gedanke, Herr Andreas. Aber ich vermute eher, das passiert, also das ist, also das, was eher passieren wird, ist ja, dass eigentlich die gesellschaftliche Evolution, die schafft ja eigentlich nichts ab. Es wird nichts abgeschafft, sondern alles, was die Evolution als brauchbare, die gesellschaftliche Evolution als brauchbare Institution oder als brauchbare Struktur entwickelt, das behält sie, kommt nur unter andere Bedingungen. Denke dir etwa, in der tribalen Gesellschaft sind Familien entstanden, also Familiennetzwerke, Stämme. Familien gibt es bis heute. Nur das, was wir heute unter Familie verstehen, hat damit wenig zu tun. Aber trotzdem gibt es immer noch Blutsverwandtschaft. So, wir haben ein ganz anderes Verständnis davon. Und die Bedingungen
Obwohl
sind
ich
halt anders.
sage auch Peschka-Clan, ne? Also
Ja, oder ein
so.
anderes Beispiel ist, dass wir Naturaltausch betreiben. Ne, das kennen wir ja immer noch. Wir für Kinder auf dem Schulhof oder so. Das ist ja nicht so, dass das abgeschafft worden ist, sondern nur, es ist natürlich gesellschaftlich marginal. Es spielt keine sehr große Rolle. Und andersherum könnte man sich das auch vorstellen, dass in archaischen Gesellschaften beispielsweise bestimmte Dinge schon entwickelt waren, die eben selber marginal verblieben sind. Die eben ja nur am Rande benutzt worden sind. Zum Beispiel Geld zum Zweck des, also Produktion zum Zweck des Tauschens, dass man eben sehr wohl irgendwelche Sachen hatte und das aber eben keine große Rolle spielte. Denken wir an andere Dinge, die erhalten geblieben sind, Religion beispielsweise. Ich weiß nicht, was auch immer wir heute mit Religion anfangen können, wer auch immer da was glaubt oder bekennt oder was auch immer. Aber entstanden ist das vor, weiß ich nicht, 4000 Jahren oder so. Oder vor 5000 Jahren oder mit Schrift oder irgendwie so. Und es ist erhalten geblieben, nur eben unter andere Bedingungen geraten. Und nun möchte ich vermuten, dass und man kann auch vermuten, dass es so etwas wie Vernarbungen gibt. Also Vernarbungen, das heißt, dass also irgendwelche Dinge irgendwie abgeschafft werden, aber Narben bleiben zurück, die man strukturell immer noch ablesen kann. Wenn man sich zum Beispiel fragt, ich weiß nicht, ob man das wirklich gut argumentieren kann, ob das haltbar ist, aber die Überlegung beispielsweise, eine Narbe, der Limes, der römische Limes, man weiß ja genau, das war der Rhein und die Donau und dann gab es ja zwischen Rhein und Donau eben dieses Stückchen, wo der gebaut war. Und das Interessante ist nun, dass nicht nur sozusagen die Ruine nachvollziehbar ist, dieses, sondern man kann feststellen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das beweisen kann oder ob man das gut argumentieren kann, aber man könnte behaupten, alles, was westlich des Limes war, westlich und südlich, ist katholisch. Also Frankreich, der Rhein, das Rheinland, südlich, also Italien natürlich, Österreich, das ist katholisch geblieben. Und dann könnte man sagen, dieser Katholizismus ist da erhalten geblieben und an dieser Grenze hat sich sozusagen eine Konfessionsnarbe gebildet. Und nördlich davon, mit Ausnahme von Polen und und Irland, da hat sich ein Protestantismus durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob man das behaupten kann, ob das plausibel ist. Ich habe neulich gelesen, es gab schon in der Spätantike, hätte sich so etwas ereignet auf dem Balkan zwischen Serbien und Kroatien. Da hätte es auch etwas gegeben, das dafür gesorgt hätte, dass zwischen den Kroaten ein römischer Katholizismus und bei den Serben der orthodoxe Glaube sich erhalten hat. Ob das stimmt, also wie gesagt, ich will das jetzt nicht behaupten, dass es wahr, das weiß ich nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist zu sagen, dass auch der Kapitalismus oder das, was wir darunter verstehen möchten, also sagen wir eine globale Arbeitsteilung, eine vollständig vernetzte Lieferantennetzwerk, die industrielle Warenproduktion betreibt und die alles, das ist ja das Wichtige daran, die alles, was sie produziert, aber auch wirklich alles zum Zweck des Tauschens produziert. Dass das entweder erhalten bleibt, nur eben unter andere Bedingungen gerät, nämlich durch die Bedingung beispielsweise, dass die ganze Industrieproduktion beinahe vollständig automatisiert ist. Das ist gar nicht so abwegig, dass also die ganze industrielle Weltproduktion für, weiß ich nicht, 10 Milliarden Menschen oder so oder für 12 Milliarden Menschen, dass die vielleicht nur von einer Million oder halben Million Menschen betrieben wird, weil die vor den Monitoren sitzen und die Produktionsanlagen steuern. Also, verstehst du? Und dann könnte es so etwas auch, und dann würde auch der Geldgebrauch erhalten bleiben, der darauf angepasst ist. Also, also die Art, wie wir beispielsweise durch Fiat Money und so etwas. Oder dasselbe gilt auch für das Staatsöl. Ein anderes, doch ein Beispiel.
So wie was, Lebensmittelscheine wird das dann sein, sozusagen.
Irgendwie sowas, keine Ahnung.
Dass du dich da nicht...
Keine Ahnung. Noch ein anderes Beispiel, dass die Evolution eigentlich alle brauchbaren Institutionen behält. Das britische Königshaus, also die britische Monarchie, das ist sowas nicht, weil niemand braucht mehr. Aber abschaffen kann man das nicht einfach. So eine Königin, die eigentlich nichts zu sagen hat und die auch nichts mehr sagen will. Ich bin mal gespannt, ob diese Elisabeth, wenn die stirbt, ob sie abdankt noch vorher. Ich schätze, dass sie abdanken will. Aber gut, egal, lass das mal sein. Aber du ahnst mal, worauf ich hinaus will. Das ist also alles, was sich als brauchbar erweist, bleibt erhalten, teils als Ruine vielleicht oder auch als Narbe oder bleibt selber marginal oder verwandelt sich auch in der Gestalt. Also wie man zum Beispiel vermuten möchte, dass im Katholizismus sich sozusagen das Römische Reich verwandelt hat und in dieser Verwandlungsform erhalten geblieben ist. Also ich finde solche Überlegungen gar nicht so abwegig und dass man dann auch annehmen könnte, ja, das, was wir so als industriekapitalistische Warenproduktion betreiben, das könnte sich auch in seiner Gestalt verwandeln und erhalten.
Also es wäre so eher so ein evolutionärer, ja gut, das bei meinem Gedankengang war jetzt erstmal krasser oder plumper, weil ich mir einfach nur mal so gedacht habe, Vorhang wegziehen. Und das hatte ich jetzt nicht unter einer evolutionären Perspektive so stark gesehen, sondern ich hatte nur gemerkt, dass im Untergrund schlummern Sachen. Und dann habe ich dann auch noch überlegt, wie würde ich mich diesen gegenüber verhalten. Das ist ein bisschen so, wie ich im Zirkus und Stierkampf und Silvesterfeuerwerk und diesen Mummenschanz Karneval im Rätoromanischen und so weiter, nicht, dass ich da eigentlich zustehe, dass ich das gut finde, nicht, weil es nämlich tatsächlich sozusagen ganz feine Nervenbahnen sind, die dort enden, die uralt sind. Und wenn wir das einfach so schließen, wegdefinieren, dann verlieren wir also wesentliche Elemente, nicht der Identität oder sowas, sondern also ich halte das sind Quellen, die Lebensfähigkeit beinhalten in irgendeiner Form. Das ist dann auch über das einfache Brauchbarkeitskriterium nicht zu machen. Weil da sind Sachen hinter. Also wenn das weg würde, dann käme es an einer anderen Stelle wieder raus und zwar unkontrollierbarer. Nicht? Also dann, weil die jetzigen Sachen, die sind ritualisierter und von daher wecken sie auf, aber triggern keine Katastrophe. Also auch ein Osterfeuer. Also all diese Sachen, wo im Augenblick scheinvernünftige Gefechte drum geführt werden. Halte ich für hochgradigen Quatsch, während auf der anderen Seite also die massenhaft und industriell betriebenen ähnlichen oder gleichen Vorgänge, nicht Verbrennungsmotoren gegen Osterfeuer oder so, Abgase beim Osterfeuer, Abgase beim Silvesterfeuerwerk und das, was also täglich überall rausgepustet wird, das wird auf einmal irgendwie in so einer komischen Weise moralisierend auch noch gleichgezogen. Ja. Aber das ist wieder ein aktueller Dings. Also ich möchte eben gewahr werden, dass sich dort Erfahrungsmomente, Hotspots archaischer Erfahrungen erhalten, die meiner Ansicht nach schützenswert sind. Nicht so. Und auch wenn dann das moderne Bewusstsein rebelliert und sagt, aber das arme Tier, ne, so arm ist es dann vielleicht gar nicht mehr, wenn man genauer hinguckt. Also Elefanten werden in Indien als Haustiere gehalten und hier eben im Zirkus als Haustiere gehalten, nicht? Also so Sachen, nicht? Na gut, aber jetzt sage ich mich schon, wer weiß, wie verplappert. Also, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will, nicht? Dass also eben diese Momente der Unvernunft und so wichtig sind. Aber das hast du ja genau gesagt. Also du hast ja genau gesagt, dass wenn das also sicher, wenn sich das durchsetzt, setzt es sich durch. Ne? Das ist ja dann der Modus. Ja,
nicht nur wenn es sich durchsetzt, sondern bleibt, kann es auch erhalten bleiben. So.
Ja, genau.
Kann es auch erhalten bleiben oder kann es umgewidmet werden? Kann es weiter genutzt werden? Kann es weiter von Bedeutung bleiben? Ich stelle mir das auch beispielsweise hier mit so Bauwerken vor. Man stellt sich immer die Frage, ob das Kirchen sind, ob das Schlösser sind hier in Marburg, die Elisabethkirche, nicht wahr? Das ist ein Sandstein, das ist eine der ältesten gotischen Kirchen in Deutschland. Naja, was macht man mit so einer Kirche, wenn sie zum Gottesdienst kaum noch gebraucht wird, weil die Leute brauchen keine Gottesdienste und selbst die Pfarrer haben keine Lust mehr, in den Gottesdienste zu gehen. Was sollen die da auch noch? So, was macht man dann mit so einem Gebäude, nicht wahr? Was macht man mit so einem Gebäude? Ist es noch anschlussfähig? Und das Wichtige ist ja gerade, man muss ja so ein Gebäude erhalten. Die können nicht einfach sagen, sie gehen weg. Aber dann stellt sich ja die Frage, ja, was macht man nun damit? Erbschaft, also das, was man Erbschaft nennt. Nicht wahr? Und warum nicht auch umwidmen oder irgendwas? Mhm.
Heritage. Heißt das nicht Heritage? Ist das nicht Erbschaft?
Ich glaube, ja.
Heritage Foundation. Ja. Also andererseits hat man ja das Gefühl, dass also all die ganzen Erbschaften, also das sieht man dann in Ländern wie Frankreich, Italien und so, dass die dann eben auch die Gegenwart ziemlich erdrücken können, wenn die als perfektionierte Attraktionen oder Archivgegenstände bleiben müssen und niemand mehr versteht, warum das jetzt also so sorgfältig gepflegt werden muss. So, das ist ja. Umwidmung, dann wird also eben etwas anderes draus. Und wenn man dann aufpasst, ob das wieder was Weitragendes ist, ja, genau. Warum nicht? Also die Kirche ist ja auch eigentlich ein ständig umgebautes Schiff. Auf hoher See ist ja also. Wir würden ja, die Priester heute würden ja allesamt als Antichristen gekennzeichnet, wenn die also auf Mitbrüder aus dem Mittelalter treffen würden oder so.
Ja,
ist ja dann. Oder vielleicht nicht, vielleicht wird man da ja Überraschung erleben. Das wäre natürlich ganz, ganz klasse. Ja, ich habe jetzt auch den Faden verloren mit dem Sinn. Warum sage ich das alles?
Ja, Frank fragte eben, ne, ob noch Geld gebraucht wird. Die Anfangsfrage.
Weil mir da so ein bisschen die Vorstellung gefehlt hat, wozu. Aber das stimmt schon. Also wenn das wie so eine Art Gewöhnung sozusagen ist, was ist Gewöhnung, aber so ein, das macht man halt so. Und dann, klar, dann wird sich das dann mal irgendwie sozusagen nur noch als Erinnerung dann irgendwie weiterbetrieben, aber so einen richtigen sozusagen einen Sinn, den wir heute damit verbinden, den wird es wahrscheinlich dann tatsächlich nicht mehr brauchen, wahrscheinlich. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist alles im Überfluss. Also vielleicht ist das dann auch so ein Ding, wenn das sozusagen jetzt so langsam sozusagen in diesen Überflusszustand sozusagen immer mehr hinein. Es entsteht ja nicht spontan, sondern das, man gleitet da so langsam hinein und dann wird es bestimmt, also so stelle ich mir das vor, dass es noch irgendwelche Dinge gibt, wozu man das Geld dann tatsächlich eben braucht. Und dann gibt es immer mehr Dinge, wozu man es halt nicht mehr braucht. Und irgendwann fällt es mal dann komplett weg und man vergisst total, wozu man es irgendwie gebraucht hat oder so.
Oder es kanalisiert Wünsche oder lässt, ja nicht kanalisiert, aber setzt Grenzen für beliebige Wunschproduktion oder sowas. Nicht, dass dann schon klar ist, man kann nicht alles machen. Jedenfalls nicht auf diesem Planeten, weil also vieles ist endlich, das meiste ist endlich, dass man dann also eben nicht jeden Wunsch realisieren kann und dass solche Sachen über Geld oder Finanzierung oder Mangel oder irgendwie was, Mangel an Geld reguliert werden können. Ja, Geld ist so ein Thema.
Wie ich mir das vorstellen würde, wie das funktioniert, so als Idee. Es gab ja schon mal eine Zeit, wo Geld nicht exklusiv gehandelt wurde als Bezahlungsmittel, sondern wo man vielleicht auch mit einer Ziege hätte bezahlen können oder mit Vieh zum Beispiel in einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft oder im Mittelalter oder in der Antike. Also da hatte Geld noch nicht diesen Alleinstellungsmerkmal als Bezahlungsmittel. Heutzutage gibt es ja fast gar keine Möglichkeit. Also wenn du jetzt in eine Bäckerei gehst oder zu Edeka oder Aldi oder wo auch immer, du hast ja gar nicht die Option, mit irgendjemandem zu sprechen, dem du etwas anderes anbieten könntest, außer Geld. Das ist eben die einzige Möglichkeit, die du da hast, in diesen Tausch einzugehen und deine Waren zu bekommen, die du haben möchtest. Was es aber sonst noch gibt, also es gibt ja auch, also zum Beispiel, es gibt ja diese, gestern hatte ich da Kontakt zu jemandem, die machen so eine Plattform für Büchertausch und für Bücher verschenken. Und die machen das deswegen als Projekt, also das sind irgendwelche Leute aus Frankreich. Und die machen das deswegen als Projekt, weil sie eben genau, also der eine hat da so einen Vortrag auf YouTube und da hat er am Anfang erzählt, dass er BWL studiert hat und Marketing in der Vertiefung gewählt hat und mit den, diese, dieses, er mochte diese, das Toxische an Marketing mochte er nicht. Also dass Werbung also so einen toxischen Einfluss auf die Gesellschaft habe und also so eine Faszination hervorruft, die macht, dass jemand, der diese Werbung anschaut, also irgendetwas verbindet mit dem Produkt, was da beworben wird und sich irgendwas einbildet in Bezug auf dieses Produkt, was da beworben wird, was aber mit dem Produkt selber gar nichts zu tun hat. Also das hat er so als toxisch gekennzeichnet und hat sich entschieden, zusammen mit seinen Freunden da in Frankreich diese kleine Programmierbude zu machen und die machen diese Open-Source-Plattform, wo sie, das funktioniert in etwa so, dass sie auf Basis von Daten, die in Wikidata zur Verfügung stehen, nämlich Buchtitel und Buchcover, also Fotos von Büchern, eine Plattform programmiert haben, wo man einen Account erstellen kann und dann kann man eingeben, das Buch habe ich und das Buch habe ich und dieses Buch hätte ich gerne und ein drittes Buch bin ich bereit zu verschenken oder ein drittes oder ein viertes Buch bin ich bereit zu tauschen. Und die wollen dafür eben kein Geld haben, weil sie es vielleicht auch nicht nötig haben. Also weil es da eben vielleicht auch eine Kaste gibt. Also gerade heutzutage, es gibt, die Familien haben grundsätzlich weniger Kinder als vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Also diese Großfamilien, wie sie vor ein paar Jahrzehnten noch sehr üblich waren, sind also so in der westlichen Zivilisation vielleicht seltener geworden, sodass sich sehr viel mehr Kapital akkumuliert auf sehr viel weniger Kinder. Also wenn erstmal ein gewisses Maß an Vermögen angehäuft werden konnte mit Immobilien und Geld, was dann vererbt wird an weniger Kinder, die sich um diese Erbschaft streiten, da findet dann eine gewisse Kapitalakkumulation statt, die dafür sorgt, dass die Leute auch nicht mehr so sehr in der finanziellen Abhängigkeit sind, Geld verdienen zu müssen, um dann damit diesen ganzen Lebensunterhalt bestreiten zu können und die ganzen Waren einkaufen zu können. Also auf so einer Schiene könnte ich mir das vorstellen, dass sich so Alternativen bilden von Leuten, die sich so selbst, also anders organisieren oder die versuchen oder die es nicht nötig haben, auf diese stark bürokratisch verfestigte Form des Geldgebrauchs, wie er sich als Selbstverständlichkeit durchgesetzt hat, also zurückzugreifen. Und dass sich darüber also wieder so die Vorstellung verbreiten könnte, wie sie schon mal vorhanden war, nämlich dass man nicht zwangsläufig alles mit Geld bezahlen muss. Das ist meine Idee.
Also ich würde auch sagen, dieser Fluss von Ideen, der sich eigentlich überhaupt nicht kanalisieren ist, auch also Kunst und also all das, wo jetzt diese reine tolle Reproduzierbarkeit von Texten, Musiken, Bildern, was auch immer, sich sicher jetzt neu aufgefaltet hat und wo eigentlich die Frage ist, wie kann man also das weiter betreiben, dass ich für irgendein Bild, was ich gemacht habe, Geld kriege, nicht? Das soll jetzt über so dieses Urheberrecht gemacht werden und das könnte man aber auch sagen, also nee, das lassen wir alles frei fließen, nicht? Aber alle, die teilnehmen, werden in einer bestimmten Weise freigeschaltet. Die brauchen sich um Wesentliches andere nicht mehr kümmern. So, nicht? Jetzt, also ich glaube, dass es ganz viele Sachen gibt, die so frei fluktuieren könnten und wo die Leute, die das machen, eben auch eben ohne Geld auskommen könnten, nicht? Also
naja, ich glaube,
Wahl versorgt, oder?
Also ich glaube nie, dass Geld, also ähnlich wie Schrift, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sozusagen sich das Geldgebrauch abgewöhnen kann oder abschaffen kann. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, was Geldgebrauch angeht, wird etwas Ähnliches passieren, was auch mit Schriftgebrauch passiert ist. Schauen wir uns mal an. Schrift, denken wir, in welchen Weisen kann Schrift auftauchen? Denken wir einfach mal an diese Maya-Schrift, das ist so eine, oder eine Maya-Schrift, oder die chinesische Schrift, oder die Hieroglyphenschrift bei den Ägyptern. Und dann die wir benutzen, die von den Phöniziern eingeführt worden ist. Schrift ist ja auch nicht gleich Schrift, sondern, und wir sehen, wir können schon andeuten, wie wir anfangen mit diesen
Emojis.
Ja, dass wir schon anfangen, wieder Hieroglyphen einzuführen. Also das könnte man ja auch so vor, ob die Entwicklung so weitergeht, dass man mit diesen, wie heißen diese Emojis?
Emojis,
dass man damit wieder anfängt, ja, so Piktogramme als Schriftzeichen wieder einzuführen. Das alles ist ja nicht außerhalb dessen, was wir, wenn wir uns die Evolution angucken, was wir außerhalb des Bereichs des Möglichen nennen könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass mit mit Geldgebrauch auch so etwas passiert. Unser Art des Geldgebrauchs ist eben tatsächlich relativ neu, das muss man wirklich sagen. Die ist erst im Laufe der Industrialisierung entstanden und das Abwerfen einer Golddeckung oder beziehungsweise einer Deckung die Ökonomen nennen, was Geld, das wir haben, das nennen die stoffwertloses Geld. Mhm. Stoffwertlos, das bedeutet, es ist durch nichts mehr gedeckt, nur durch die Tatsache gedeckt, es ist nur durch den Gebrauch selbst gedeckt, so könnte man sagen. Und deshalb müssen sie ja ständig dann versuchen, die Preisstabilität und so etwas. Aber das ist nicht sehr neu, das ist sehr neu. Angefangen hat das damit, dass man eben Zettel herausgegeben hat, die waren noch mit Gold also gedeckt und so etwas. Wenn man sich mal vorstellt, im Mittelalter, da gab es diese Brakteaten, glaube ich. Das war Verrufgeld, das waren, glaube ich, irgendwelche Kupfermünzen. Das war Verrufgeld, das haben die in Umlauf gebracht, örtliche in Städten oder auch in Regionen und dann wurden die geprägt, da stand drauf, nach ein oder zwei Jahren wurden die verrufen, das heißt, also da waren die wertlos. Mhm. Ja, die wurden wertlos, das heißt, die wurden angekündigt, es wurde angekündigt, dass die also nur 2 Jahre zum Tausch geeignet, ich glaube, das war Kupfergeld oder es war aus Kupfer oder Bronze oder irgend so etwas gemacht. Das wurde verrufen. Und dann wurde sich wirklich, also dann hat wirklich also ein Ausrufer sich auf den Marktplatz gestellt und gesagt, diese Münze wird verrufen und euer Gebieter, der Gnädige, bla bla bla, führt jetzt diese neue Münze ein. Und damit haben die Konjunkturen ein bisschen gesteuert. Eine andere Art des Geldgebrauchs, nicht wahr, ist natürlich dann das, was in der Antike entstanden ist. Das kennen wir, das ist lange Zeit gebraucht worden, das Silbergeld. Also das Silber ist ja deshalb sehr gut geeignet, weil Silber rostet nicht. Und ist doch relativ häufig verfügbar. Also das ist ja anders als Gold. Silber ist ja als sehr gut geeignet. Aber das, und da kann man, weiß man eben, dass auch ganz andere Dinge möglich sind. Ob das eben Muscheln sind oder die man als Tauschobjekte benimmt und vor allen Dingen auch die Symbolisierungen, die daran geknüpft sind. Auch das kann sich eben sehr ändern. Und ich glaube, und deshalb glaube ich, das Geld wird es eben immer geben. Also ich glaube, dass der Geldgebrauch so weit sich in der Evolution festgefressen hat oder festgesetzt hat, sagen wir mal, dass man nicht, dass die Gesellschaft den Geldgebrauch nicht aufhören wird. Sondern nur, was sich ändern wird, ja, ist die Gestaltung.
Also worauf es sich bezieht, meinetwegen.
Genau.
Also dass damit, also Bücher kaufen ist nicht mehr nötig, weil also jetzt sozusagen diese Ausleih oder Weitergebe Praktik, weil die jetzt um sich greift und es ganz selbstverständlich ist, dass ein Buch nicht mehr bei einem bleibt oder so. Oder
ja, irgendwas, also ich nehme, also ich vermute, dass wenn es Industrieproduktion und das die wird erhalten bleiben, also eine Industrieproduktion, vielleicht wird sie dann auf das, was wir auf Fabriken organisiert, die übers Wasser fahren, also die dann so groß sind wie so Kreuzfahrtschiffe, dass da Fabriken ablaufen und die dann mit Drohnen beliefert werden oder abgeliefert werden, die Waren oder wie auch immer, keine Ahnung, aber es ist ja egal. Aber ich glaube schon, dass das dann auch die Art von Geldgebrauch erhalten wird. Aber zusätzlich kommt da etwas hinzu, das möchte ich vermuten, weil ich nämlich meine, dass ich eben auch ein Geldgebrauch auch sozusagen dem Haupt, es muss, ein jeder Geldgebrauch muss der Mehrzahl der ökonomischen Handlungsvollzüge entsprechen. Und wenn die Mehrzahl der ökonomischen Handlungsvollzüge Dienstleistung ist und eben nicht Industrieproduktion, dann können wir das nicht einfach so machen, weil man sich ja nun fragen muss, wo das Geld herkommt. Wenn die Mehrheit der ökonomischen Handlungsvollzüge eben Dienstleistung ist, wo also nur Informationszustände gewechselt werden und wo man sozusagen mit nichts nach Hause gehen kann, dass man oder wo man nichts herstellt, das man bei der Bank als Sicherheit hinterlegen kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit diesem Geldgebrauch dauerhaft, so wie wir ihn jetzt pflegen, als Hauptzahlungsmittel zurechtkommen werden. Denn die Auswirkungen machen sich ja jetzt schon bemerkbar. Das ist ja genau das, was wir diese prekären Beschäftigungsverhältnisse nennen, dass wir haben ja dieses kuriose Phänomen, dass je besser du ausgebildet bist, je mehr also Aufwand du geleistet hast, um eine Ausbildung zu absolvieren, also sprich die akademische Ausbildung, umso eher ist es wahrscheinlich, dass du in prekären Lebensverhältnissen landest. Also das heißt, Künstler kennen das, Künstler, Musiker, die kennen das Leben in prekären Lebensverhältnissen und ich möchte nun vermuten, dass das eben sich nicht ändert, sondern im Gegenteil, ich vermute, dass sich das ausweitet. Also, dass wir dass immer mehr Menschen, die akademisiert werden, dann auch in prekären Lebensverhältnissen landen und dass sie sich nicht dauerhaft leisten können, Protestbriefe zu schreiben.
Aber gerade bei der Kunst ist ja so, dass also der Mehrwert, der erreichbar ist, nicht? Also in der bildenden Kunst werden ja tatsächlich noch Produkte hergestellt, nicht? Das war das Sandstein, lag in irgendeinem Steinbruch rum. Und dann gibt es also eine Wertschöpfungskette und am Ende, wenn es glücklich läuft, hat man durch den Handel noch einen Wahnsinns-Surplus drauf und das ganze Ding ist also ein paar Millionen wert, statt also ein paar Tausend, das man reingesteckt hat, inklusive Arbeitszeit, nicht? So, und da ist ja genau dieser Punkt. Ja, man kann die Künstler im Grunde wie so eine Achse angucken, um die sich das dreht, so eine Kippfigurachse, nicht? Also das, was der da macht, ist nämlich im gleichen Zuge nichts wert, weil braucht nur einer sagen, das ist ja nur Sandstein.
Ja, genau.
Ne? Und dann stehst du da und dann musst du sagen, ja, aber es ist ein kultureller Mehrwert. Dann sagt der Haha, nicht, und fasst sich ans Auge und zieht das Unterlied runter, nicht, ja, nicht, also hier Mehrwert, ne? So, was du da rumlaberst, nicht, ist in 20 Jahren ja vielleicht also schon nur noch albern und kann ja genauso gut sein, nicht? Also ist ja auch dieses Künstlermachen aus Scheiße Geld und aus Geld Scheiße, ist ja auch ein Fakt. Also da ist genau dieser Punkt, diese Entkopplung, finde ich idealtypisch sichtbar. Und gleichzeitig sind alle diese Erwerbszweige, die sozusagen aus Rohmaterial was wirklich Brauchbares machen, die sind komischerweise unter Druck, nicht? Die verschwinden durch die Automatisierung, nicht? Oder Industrialisierung. Aber das wisst ihr besser. Also ich bin da ja abergläubisch, sozusagen, von meinem Kenntnisstand her.
Also, was mir noch durch den Kopf gegangen war, das fiel mir gerade an, darüber wollte ich noch reden, habe ich aber jetzt den Punkt vergessen. Ach, das war noch, auf jeden Fall was, fällt mir gleich bestimmt nochmal ein.
Ja, das mit der Industrialisierung, Andreas, ist tatsächlich so, also dass wir, oder Automatisierung, je nachdem, wie man es nur sehen will.
Rationalisierung.
Also das bemerke ich bei mir zum Beispiel in meinem Beruf, also das ist jetzt tatsächlich immer mehr, dass Dinge, die ich jetzt früher, in Anführungszeichen, gemacht habe, vielleicht vor ein paar Jahren, die macht jetzt ein Automat. Und das ist jetzt etwas, was, also als ich studiert hatte, vor vielleicht, nehmen wir mal an, 10 Jahren oder sowas, da hieß es noch, naja gut, also Geistesarbeit, das ist also ganz schlecht zu automatisieren. Und jetzt sehen wir also Textproduktion, Datenanalysen, solche Sachen, also das machen eben tatsächlich Automaten. Möglicherweise an Rändern sogar noch fehlerbehaftet, aber selbst so Design oder irgendwie solche Geschichten gibt es auch schon, sage ich mal, Technik, die das in gewissermaßen in Grenzen, aber sie kann es eben doch schon tun. Also sie hilft erstmal, also jetzt ist es noch Unterstützung und ich vermute mal, das wird nicht allzu lange dauern. Dann wird sich sozusagen das Verhältnis umkehren. Also dass man sozusagen, also was weiß ich, beim Schmied, also war das ja früher auch so, da gab es erst diesen manuellen Blasebalg und so weiter und dann ist das immer mehr sozusagen Technik da reingeraten und dann irgendwann ist der Schmied mal aufgezogen und beaufsichtigt im Grunde genommen nur noch so eine Maschine und ich vermute mal, das wird jetzt immer mehr in diesen Anführungszeichen Geistesberufen immer mehr Einzug erhalten. Also und das ist ja dann tatsächlich etwas, wo man dann sieht, dass eben so eine komplette vollständige, sozusagen automatenbetriebene Industrie, wie so eine Modelleisenbahn, so kann man sich vielleicht vorstellen. So stelle ich mir das vor. So, ja, die genau. Läuft dann von ganz alleine und man guckt dann von draußen, von außen so drauf und freut sich, dass das Ding funktioniert. Genau, und die große Frage, die da, sag ich mal, dann noch ist und so nach dem Motto, können sich dann Maschinen auch Maschinen ausdenken?
Ja, also, das ist ja die Frage, ne? Also, aber, und vor allem können sich ausdenken, das wäre ja, naja, sicher. Also, mindestens reparieren, also das ist der erste Schritt. Maschinen reparieren andere Maschinen. Oder Maschinen, also wenn Maschinen andere Maschinen bedienen können, dann können Maschinen auch andere Maschinen reparieren.
Könnte man sich warten schon und was nicht alles, was nötig ist. Nicht? Also,
und sich ausdenken bzw. konzipieren, warum nicht? Wenn das automatisierbar ist, warum nicht? Das kann ich mir schon vorstellen. Warum soll das nicht gehen? Also wenn ich mal sehe, hier bei Twitter, was ich ganz fantastisch finde, ist wirklich dieser Translator, dieser Google bei Twitter. Ich habe jetzt einen Japaner. Ich kann jetzt die Tweets von einem Japaner lesen. Und das ist sehr gut. Also und ich kann mir schon, das heißt ja, dass diese Algorithmen doch sehr fein, denn das ist ja bei Schwierigkeit bei Sprache. Die Sprache muss Sprache ja wirklich fein, scharf. Also das ist ja nun nicht ganz einfach. Irgendwer hat mir neulich erzählt, es gäbe schon Algorithmen, die könnten simultan, also Gesprochenes übersetzen. Also es gäbe schon die ersten Versuche. Also ja. Das heißt, der eine spricht Deutsch und du hast hättest nun ein Headset auf, dazwischen geschaltet hättest du eine Software und du hörst mich Englisch reden, während ich Deutsch rede.
Wurm, den der in Restaurants am Ende der Galaxis hat, heißt er, ist das ein Babelwurm? Heißt
der so? Babel, der Babelfisch.
Babelfisch, genau.
Stecken Sie ins Ohr, genau, damit Sie jede Sprache im Universum verstehen können. Was ich sagen wollte, ist, wenn die Algorithmen so eine Präzision, so eine Feinheit auch, so eine Feinheit, was die Schärfe, Unschärfe angeht, auch noch ausrechnen können, dann kann man sich schon vorstellen, dass Maschinen, auch andere Maschinen, konzipieren und auch ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, ja, die Frage ist nur,
Dann steht mehr auf dem Spiel als nur das Geld, würde ich mal sagen.
Genau, also ja, genau. Und das ist dann, würde ich sagen, nicht zur ersten Frage, also, denn das ist ja die Frage, wer bestellt das? Ich meine, wenn es Maschinen sind, die selber, wenn man auf so eine Idee kommt, dass es Maschinen sind, die nicht nur Maschinen konzipieren, sondern auch selber die Konzeption von Maschinen in Auftrag geben. Auch das kann man ja noch sich überlegen, aber da muss man sich ja irgendwann fragen, wer will sich damit noch beschäftigen? Also so könnte man das ja auch mal sehen. Also wer will sich noch damit beschäftigen? Und wenn das, und wenn sich noch, also im Sinne von, wer bezahlt die Stromrechnung, so ganz banal? Und gibt es überhaupt noch irgendjemanden, der eine Stromrechnung bezahlt? Also das ist ja nun ganz banal. Also wer bezahlt die Stromrechnung oder was passiert, wenn du jetzt in so eine Fabrik einbrichst und da eine Bombe reinwirfst? Wen stört das eigentlich noch? Oder so, ne? Das sind die eigentlich interessanten Fragen. Man kann solche Utopien ja ernst nehmen. Das glaube ich schon, dass so etwas geht. Aber die interessante Frage ist ja immer der Störer. In dem Fall also jemand, der in eine Fabrik einsteigt und eine Bombe hinterlässt. Also so. Und dann stellt sich ja die Frage, wen geht das noch etwas an? So. Und das sind die interessanten Fragen, finde ich. Oder was ist, wenn die Rechnung nicht bezahlt wird? An wen wird die eigentlich geschickt? Oder so, die Stromrechnung oder so. An wen, oder wenn die Waren nicht bezahlt werden. Und wenn das auch wieder nur an Automaten gehen würde, wie man das so sich utopisch so vorstellen kann, bitte, dann würde ich sagen, na gut, dann soll das eben so geschehen. Aber dann ist ja die Frage, was geht es dich noch an? Also das wäre ja ungefähr so, als was geht es dich an, Frank? Was geht es dich an, was ein Baum mit dem Moos, der auf ihm wächst, zu reden hat? Ja, wenn wir uns mal vorstellen, die würden miteinander reden. Rein hypothetisch, die Bäume reden mit dem Moos, das an ihnen hochwächst. Ja, was geht dich das an? Weil du kannst ja doch nicht mitmachen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, 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 ja.
Also das ist ja das, was bei diesen Utopien immer, was bei diesen Utopien immer so vernachlässigt wird, nämlich der Störer. Und wenn da ist nichts mehr ist, das stört, ja, dann geht es dich eben auch nichts an. Oder andersherum, wenn du nun den Baum anschreist, dann kann sich der Baum, wenn wir also annehmen, der Baum könnte denken und der Baum, ja, es ist ja egal, ob es stimmt oder nicht, der Baum könnte denken, dann könnte sich der Baum denken, ich weiß gar nicht, was da geschieht, das stört mich gar nicht, wenn du ihn anschreist. Und wenn du ihn absägst, naja Gott, dann können die Biologen noch messen, dass da tatsächlich irgendwelche Stressabläufe in dem Holz ablaufen, das können die tatsächlich feststellen.
Ja, letztens hat mich so eine Eintagsfliege angeschrien. Also ich war da im Garten und also ich habe, glaube ich, nicht verstanden, was sie gemeint hat und die war dann sofort tot.
Also was ich sagen wollte ist, wen stört das dann noch? So, und wenn es doch irgendjemanden stört, dann haben wir es mit Gesellschaft zu tun. Und wenn nicht, dann haben wir es halt mit Natur zu tun. Also weil dann, ne, was heißt also, dann haben, und dann ist es völlig egal, dann ist es völlig egal, dann fällt diese Unterscheidung in künstlich produziert oder künstlich hergestellt und natürlich produziert oder natürlich, die wird dann obsolet.
Also das finde ich wahrscheinlicher, als dass da also die beiden Bereiche auseinanderfallen, sondern das ist, wird dann so sein, dass sich die technische und die biologische Welt sich auf einmal verstärkt gegenseitig wiedererkennen als Ähnliches. Also wir sind im Grunde die Nasskohlenstoffmaschinen der Evolution jetzt kommt eine zweite Sorte von Maschinen, kommt jetzt mit auf, also, entwickelt sein. Sich also, raus.
Nicht? Aber ich meine dann wirklich tatsächlich auf den Störer zu achten und nicht so sehr auf die Frage, ob so etwas technisch, mathematisch, logisch, mathematisch, technisch, physikalisch möglich ist.
Aber es müssen ja ganz stark selbsterhaltende Systeme dann sein, weil Störung gibt es überall. Also Störung ist ja schon allein Verschleiß, Störung ist ein Blitzeinschlag,
Störung ist... Andreas, du hast mich noch einmal, ich will noch mal wiederholen, du hast es nicht verstanden. Wen geht das noch etwas an? Also was geht den Baum es an, wenn du ihn absägst? Und dabei ist es dem Baum ist es nämlich egal, ob er abgesägt wird oder ob ein Blitz einschlägt, weil der sagt nichts dazu. Also auch dann, man kann ja sagen, aber man kann doch sehen, so den Gedanken hatte ich vorhin verloren, man kann ja feststellen, Biologen stellen das ja fest, wenn man einen Baum absägt, dann finden da tatsächlich irgendwelche Stressprozesse in dem Baum statt. Das kann man irgendwie feststellen, ob das nun irgendwelche an der Zuckerproduktion oder irgendwas, man stellt fest irgendwie, dass in den Pflanzen da Stress passiert. In den Stoffwechselvorgängen, die da plötzlich, also ganz erratisch passieren da irgendwelche, durch Absägen passieren da irgendwelche, daraus kann man schließen nun, dass der Baum darauf reagiert in dem Augenblick. Aber, und das stellt sich immer noch die Frage, was geht dich das an, wenn du es tust? Also, und wenn es dich etwas angeht, also du könntest Also genauso wie man Tieren ein Betäubungsmittel verabreichen kann, wenn man, bevor man sie schlachtet, könnte man das nun mit Bäumen auch tun. Weil man sagt, also naja, damit die das nicht merken. Aber es bleibt trotzdem noch die Frage übrig, den Baum selber, der Baum kommt nicht zu dir hin und tritt dir vor Schienbein und sagt, lass das mal oder gib mir ein Betäubungsmittel.
Verstehst du, das macht der Baum nicht. Man kann aber sagen, der Wald kommuniziert. Also der Wald kommuniziert durch Interaktion mit der Atmosphäre.
Kann man ja sagen.
Also es wäre dann...
Theoretisch ist das ja kein Problem, weil man das, die Frage ist eben auch hier wieder nur, wenn es so sei, also es gibt immer wieder Leute, die sagen so, Tiere kommunizieren oder Bakterien kommunizieren oder der Wald kommuniziert, dann würde ich immer sagen, ja gut, das kann man so sagen, aber mit dem Baum selber kannst du nicht reden. Und wenn, dann gibt es Leute, die sagen, doch, doch, ich sehe doch, dass der Baum reagiert und sagt, naja, aber welchen Sinn macht es denn so? Und dann ist eben die Frage nach der Ordnung zu stellen und nicht zu der, nach der Frage, was ist das, was ich da sehe, was ist das im Sinne eines einer Wesenhaftigkeit oder im Sinne einer im Sinne eines sozusagen einer Bestimmbarkeit von Wesenseinheit und Wesenseigenschaften.
Aber wir müssen von dem romantischen Begriff der Kommunikation weg. Also es hilft nichts, dem Baum einen Liebesbrief anzuheften und zu sagen, also hallo Baum, sondern wer kommuniziert tatsächlich mit Bäumen? Nicht? Das sind meinetwegen Forscher in Genlaboren, das sind Förster, das sind Gärtner und die kommunizieren, ja natürlich, die gehen in Interaktion und merken, wie es dem Garten geht an den Ergebnissen. Nicht? Also es ist ein Schrebergärtner, der in seinen Garten kommt und sieht, wie das alles so prachtvoll steht und wie sich sogar Teile von einer Brache oder Wildnis in dem eigenen Garten ansiedeln, mit der dann wieder dass es den Pflanzen offensichtlich gut geht und der hat also ein ganz bestimmtes Verhältnis, nennt man grünen Daumen oder die sind auch oft so, dass sie also wirklich sich hinknien auf die Bodenkrume und dann sagen, ah nee, der braucht hier jetzt noch was, nicht? Und dieses gegenseitige Unterstützen in dem, was gebraucht wird. Da ist Kommunikation drin. Und ich würde sagen, da ist natürlich wirst du mit der Pflanze nicht so philosophieren können wie jetzt wir untereinander. Nicht? Aber man hat natürlich, sagen wir so, die Interaktion. Nicht? Also das Interaktion, Reaktion Aktion und Reaktion, das ist ja im Grunde passiert ja physikalisch schon alleine überall. Und das sind die Kommunikationswege, mit denen man also bis hinunter zu den Steinen oder was auch immer sich mit der Welt verständigen kann. Und wenn man das sieht, dann ist das vielleicht sogar ein Bereich, der noch besser entfaltet werden könnte. Nicht? Wo also die gesamte Einsicht in die Selbstorganisation, Chaos-Theorie, Katastrophentheorie, Katastrophenmathematik und so weiter, wo die nach und nach jetzt so Mittel erzeugen, mit denen man solche weitergehenden Kommunikations- oder sagen wir lieber Interaktionsmöglichkeiten aufspüren kann. Also in die Richtung würde ich eigentlich da würde ich auch Romantik drin sehen. Nicht? Also da, ich finde das Technik plus Romantik oder Wissenschaft plus Romantik wäre da, finde ich, also möglich. Nicht? So. Ja, damit wäre der Störer in so einem solchen Verhältnissen wäre so wie ein Störer, der hier jetzt auf dem Marktplatz rumrandaliert oder tatsächlich eine Bombe in eine Kirche wirft und so. Das ist also sind dann führt zur Aufregung im System und Machtveränderungen oder was auch immer, nicht? Also der Störer wäre immer von Belang. Also ich glaube, man könnte ihn man kann sich gegenüber dem Störer eigentlich nicht wirklich gleichgültig verhalten, je weiter man fortschreitet. Hm. Verstehst du, also, Klaus, was ich da meine? Oder Michael?
Also, ich hatte nur den Gedanken, dass eigentlich ja so Bäume und Gärten am besten funktionieren würden, wenn man sich von denen fernhalten würde. Also so grundsätzlich, was den Einfluss des Menschen auf Umwelt angeht, die würde wahrscheinlich am besten florieren, wenn man sie in Ruhe lassen würde und sich gar nicht, also weder destruktiv noch auf eine positive Art und Weise mit ihr beschäftigen würde, sondern wenn man die Natur so ihr eigenes Ding machen lassen würde und sich also auf die Dinge beschränkt, wo also diese Form von Kommunikation im Sinne von Befruchtungskommunikation möglich ist und wo sie nicht also die, die Kehrseite eines destruktiven Einflusses ist.
Ja, ich hatte diese eine Wissenschaftler bei Real Scientists, die sagte, ja, eigentlich müssten jetzt alle Menschen in die Städte verschwinden. Nicht? Sozusagen, wir machen Menschenghettos. Und da richten sie am wenigsten Schaden an. Also raus aus der Natur mit den Menschen. Wäre das, nicht? Aber dabei sind wir ja per Körper durch unsere eigene Vitalität, durch unseren Sauerstoffverbrauch und so weiter, sind wir ja unabtrennbar. Blumenberg, der hat gesagt, Städte sind Raumschiffe. Nicht? Das heißt, dann würde irgendwie das daraus hinauslaufen, dass dann die Erde tatsächlich von diesen Menschen befreit würde, weil die dann alle sich in diese Städte einkapseln. Die kriegen da so Düsen drunter oder Antigravwerke oder was auch immer und die würden dann im All verschwinden. Dann hätte die Erde Ruhe.
Also, ja. Ich will auch noch was beitragen.
Ich halte jetzt eine Zeit lang die Klappe, so.
Ach was. Also es geht ja eigentlich darum, ob Geld noch einen Wert hat, beziehungsweise ob Geld noch einen Existenzgrund hat. Und da hatten wir ja zwischendurch festgestellt, dass es wahrscheinlich immer, also aufgrund der Pfadabhängigkeit, also daran, dass, also darum, weil wir daran gewöhnt sind, Geld zu verwenden, wird es sich vermutlich nie abschaffen lassen. Und danach sind wir darauf gekommen, dass Maschinen sich zuerst reparieren, selbst reparieren könnten. Wobei es ja dabei Stakeholder gibt. Also jemand muss investieren in Maschinen, die Maschinen reparieren, beziehungsweise in Maschinen, die auch Maschinen produzieren und konzeptionieren. Da gibt es halt immer Menschen dahinter, die diese Herstellung, diese ursprüngliche Herstellung verantworten müssen und auch leisten müssen. Und diese Leistung wird ja durch Geld finanziert dann. Also Geld ist ein Leistungsversprechen und versprochen wird, dass eine Maschine entsteht, die Maschinen produziert. Und so weiter. Und die Frage dabei, wer stört denn die Maschine dabei, Maschinen zu produzieren? Oder was passiert, wenn das jemand tut? Dann wird sich der Stakeholder, also derjenige, der sich verantwortlich fühlt, sich gegen den Störer wenden und irgendwie Vorkehrungen schaffen oder die Fabrik so bauen, dass sie halt sich selbst reparieren kann. Was eine Zusatzleistung ist, die er vorher legitimieren muss gegenüber wiederum seinen eigenen Buchhaltungen und so weiter. Also wenn der Geld investiert, hat er Interesse, dass das Ergebnis erhalten bleibt und dass die Leistung, die er verspricht mit seinem Geld, wenigstens ansatzweise erhalten bleibt oder irgendwie zur Geltung kommt oder
Stakeholder ja, sonst, als Immunsystem.
Genau. Also spätestens die hätten ein Interesse dagegen, dass Störer frei irgendwelche Maschinen zerstören können. Oder?
Ich glaube, das ist nicht abhängig von Interesse. Das ist nicht andersherum, müsste man formulieren, wo kommen die sondern die Interessen bilden sich wenn. Und nicht weil Interesse haben, nicht aufgrund von Interesse bilden sich Ordnungsmuster. Sondern andersrum, wenn sich Ordnungsmuster bilden, dann bilden sich auch Interessen.
Ich würde da die Pfadabhängigkeit einsetzen. Also die Abhängigkeit davon, dass wir in Vergangenheit Geld verwendet haben und dass wir die Abschaffung nicht einschätzen können. Also was passiert, wenn ich Geld abschaffe, dann passiert ja
passiert
viel
eben.
Unsicherheit.
Das passiert, Geld wird nicht abgeschafft. Also das ist ja das Argument, was ich meine. Also Geld wird nie, also genauso wie Schrift oder wie Sprache, es wird nicht abgeschafft. Das kann, also das ist so, ja. wie Das glaube ich nicht.
Ja, und also, aber trotzdem deswegen, gibt es Pfade. Also nämlich.
Also das glaube ich eben nicht.
Sinnwechsel.
Und das wächst, was denn?
Es gibt natürlich trotzdem gibt es diese Pfade, weil sich dann eben an bestimmten Stellen, wie bei der Kirche, es gibt dann eben Kämpfe darum, wie die Taufe zu verwenden ist oder sowas, nicht? Also, oder das Geld, ob man es denn nun aus dem Automaten ziehen darf oder nicht und so weiter. Also da, und da sehe ich schon, dass dann also in diesen Pfaden sich Geschichte und Möglichkeiten darstellen. Also man muss ja nicht von der Abschaffung des Geldes an sich, aber man kann also die Abschaffung bestimmter Muster der Verwendung oder Veränderung dieser Muster ansetzen. Und das kann ja genauso beklemmend oder gefährlich oder verstörend sein, nicht? Wie wenn das Geld weg wäre, plötzlich.
Nee, das tut
insofern stehe ich ja Frank, würde ich Frank auf jeden Fall zustimmen.
In welcher Hinsicht?
Dass da, also er versucht ja gerade zu erklären, wie so eine Welt ohne, also du berufst dich doch auf diese Pfade, also erklär selber. Also,
also ich wollte sagen, dass das Geld ein Leistungsversprechen ist und dieses Versprechen bindet an die Vergangenheit, beziehungsweise an die Zukunft eigentlich, aber in der Zukunft wird sie an die Vergangenheit gebunden. Und dadurch sind wir, glaube ich, auf den Schluss gekommen, dass das eine Pfadabhängigkeit ergibt, weshalb Geld nie abgeschafft werden wird.
Ja.
Beziehungsweise, falls es abgeschafft werden sollte, gibt es halt immer wieder Gründe, das wieder einzuführen und diese Pfadabhängigkeit wiederherzustellen oder so.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Genau, und deswegen wird es auch nie Maschinen geben, an denen niemand Interesse hätte.
Naja, das ist eben die Frage. Das kann man eben so das aus diesem Grunde nicht sagen. Weil die Bedingungen, unter denen Anschlussfindung, also die Pfadabhängigkeit verfolgt wird, also Pfadabhängigkeit verfolgen heißt ja Anschluss finden. Und natürlich Anschluss finden an Voraussetzungen, die schon entwickelt sind. Also weil die Bedingungen, unter denen Anschlussfindung geschieht, die können sich ändern. Und das ist ja so. Also das kann man empirisch feststellen an der Evolution der Gesellschaft, dass sich die Bedingungen so stark ändern, dass zwar die Formen, also sagen wir, dass auf der morphologischen Ebene die Phänomene erhalten bleiben, dann aber unter gänzlich andere Bedingungen. Und zwar so, dass man dann schon sagen kann, da hat das eine mit dem anderen eigentlich nichts mehr zu tun. Um nur das Beispiel zu wählen, Familien. Wir kennen immer noch ein Konzept von Blutsverwandtschaft. Und wir können sagen, das kommt irgendwie aus archaischen Zeiten. Aber wenn wir mal dann, und dann können wir sagen, also da, aber wir können nicht sagen, so, wir können sagen, das stammt aus archaischen Zeiten. Wir können aber nicht sagen, das ist so wie vor 2 Millionen Jahren. Das stimmt nicht. Das ist völlig Unsinn, so etwas zu behaupten. Sondern es hat sich in seiner Gestalt geändert. Es hat sich vor allen Dingen hat sich das geändert, in der morphologisch beschreibbaren Oberfläche hat sich geändert und vor allen Dingen unter den Bedingungen, unter denen es möglich ist. Und da hat die bürgerliche, sagen wir, Kernfamilie, wie man das so nennt, die hat nichts mit dem zu tun. Die kennt zwar immer noch ein Konzept von Blutsverwandtschaft, aber und das ist sicherlich auch entstanden aufgrund einer evolutionären Pfadabhängigkeit, sicher, aber hat mit dem, was man vor, 300.000 Jahren in einer Jäger- und Sammlergesellschaft unter Stammesbildung oder so etwas verstanden hatte, fast nichts mehr. Selbst adelige Familien, wo da etwas noch eine Rolle spielt, also Familienverzweigungen und so etwas, auch da schon nicht. Ich will also nur sagen, die Bedingungen ändern sich und genau die wiederum, die Änderung der Bedingungen, die muss eben, das ist ja ein großes theoretisches Schwierigkeit in der Beschreibung von Gesellschaft, auch in der Klärung von Gesellschaft, die Umänderung der Bedingungen, die Umänderung von Voraussetzung und Entstehung. Also diese Umänderung zuerst entstanden, aber später vorausgesetzt oder andersherum, das ist sozusagen das allergrößte Schwierigkeit und die Umänderung der Bedingungen muss eben nicht notwendigerweise stetig, kontinuierlich und sozusagen lückenlos funktionieren, sondern die kann sich unter Umständen auch sehr abrupt vollziehen, also sprich diskontinuierlich. So, und dann verschwinden nicht einfach alle Institutionen, die Gesellschaft hervorgebracht hat, sondern gerade unter andere Bedingungen. Und das gilt für die Industrieproduktion wahrscheinlich auch. Also du, im Prinzip ist es natürlich so, du hast schon recht, wenn wir eine Investition tätigen, ja, wir kennen das so, dann knüpfen sich daran Sicherheiten und damit auch Interessen, also Finanzierung, sprich und Rückzahlung, Kredit. Und dann auch Interessen, die nicht nur an Interessen an Umsatz und Verkauf, aber auch Interessen an Sicherheit und so etwas, sicher. Aber es kann ja unter Umständen sein, und das ist eben, da sind wir auf dem Bereich des Möglichen, dass du zum Beispiel Erwartungen auf Sicherheit anders gelöst werden als durch Versicherung. Warum? Weil wir haben ja gegenwärtig das Problem, dass Versicherungen ja selbst auch wieder nur Wirtschaftsunternehmen sind. Ja, so, die aber selber keine Sicherheit produzieren. Das tun sie ja nicht. Also sie nennen sich Versicherungsunternehmen, produzieren aber keine Sicherheit. So, und dann, das könnte sich ändern. Und sagen, ja, ein Industrieunternehmen hat nun ein Interesse an Sicherheit, aber in Zukunft nicht mehr durch Versicherungsgesellschaft, sondern durch etwas, das selbst Sicherheit herstellt. Und das wiederum muss dann nicht bezahlt werden oder so etwas. Also nicht, dass ich das weiß, und das kann ich gar nicht wissen, das kann niemand wissen, aber dann hättest du eine Umänderung der Bedingungen und dann ist das einfach nicht mehr alles so dasselbe. Und dann könnte man unter Umständen sagen, naja, man hat dann ein Interesse daran, dass kein Störer ist, aber dann könnte man, wenn man eben doch Störungen erwarten kann, auch nun durch Unfall, durch Blitz oder durch Sabotage oder wie auch immer, dann kann man lernen, damit anders umzugehen. Beispielsweise, indem man aufhört, das moralisch zu betrachten. Dass man also nicht mehr danach unterscheidet, war es ein Terroranschlag oder war es eine Naturkatastrophe. Indem man das einfach beiseite lässt und sagt, ob Naturkatastrophe oder Terroranschlag oder Sabotage oder Unfall, in allen Fällen behandeln wir es auf dieselbe Weise, weil nur dann ist es effizient beispielsweise. Dass man sagt, ob Terroranschlag, egal. So, und dann könnte sich eine effiziente Versicherungssystematik entwickeln. Und dann hat der sozusagen an Sicherheit andere Interessen. Also er sagt, ich brauche, sagen wir, eine Produktionsanlage, die Meteoriteneinschläge irgendwie aushält oder Erdbeben oder was weiß ich. Und dass eine solche dann völlig ungeeignet oder besonders geeignet oder gerade ungeeignet wäre, um auch Flugzeugabstürze auszuhalten oder irgend sowas. Keine Ahnung.
Ich habe ein Beispiel aus dem einfachen Kindergartenalltag. Wir haben also einen Garten entworfen und dann selber bepflanzt. Und dazu hatten wir Fachleute, die uns da beraten haben, sehr, sehr klug, sehr angenehm. Und da ging es darum, dass wir so Klettermöglichkeiten machen wollten. Und dann war von denen ein Vorschlag, ja, wir haben doch jetzt unheimlich viel Reisig angehäuft. Nehmen wir mal diese ganzen Ballen von Reisig, das stapeln wir einfach übereinander und wir haben natürlich auch Klettergerüste und Äste und so, aber diese Reisighaufen. Und dann kam sofort also von Elternseite, ja, aber das wird ja also wohl die Versicherung verbieten und weil das in, wankt in sich, das kann sich sogar umwälzen, die Kinder können sich da quetschen oder was auch immer. Und dann sagte der, nee. Das wären alles Sachen, die also Versicherungen befürworten, weil Kinder, die unbefangen damit rumspielen, die werden später so koordiniert sein, dass denen viel weniger passiert. Mhm. Wenn wir denen jetzt also im Grunde diese Spielmöglichkeit nehmen, dann haben wir viel mehr Unfälle. Das wird teurer. Mhm. Nicht? Und so ist also tatsächlich an der Stelle die Versicherung zu einem Sicherheitsproduzenten geworden für zukünftige Situation, ne? Also fand ich genial, ne? Mhm. So, und das kann ich mir natürlich vorstellen, obwohl das wiederum andersrum, wenn man das, also das geht jetzt über die Umwelt, nicht? Man kann aber auch eben, das kann auch sehr diktatorisch und sehr, sehr manipulativ werden, nicht? Also wie das jetzt mit diesen Gesundheitsarmbändern und so weiter droht und so weiter, nicht? Also wo das dann zu so einer Volkserziehung wird, wo der Einzelne sich nicht mehr entziehen kann. Nicht? Also ich zum Beispiel würde mich da gerne entziehen, nicht? Sowas. Und aber erstmal sind da diese Ansätze sind innerhalb der Versicherung da. Und was ich eben auch toll finde, ist dieser Begriff sich selbst neu erfinden. Das wird ja inzwischen auf alles Mögliche angewendet, also auf sozusagen Künstler sowieso, die sich ja zwanghaft sozusagen dauernd selbst erfinden müssen, nicht? Was sie dann auch gar nicht tun. aber auch auf VW und auf die Energiewirtschaft überhaupt und sowas, nicht, wo eben bestaunt wird, wenn es geschafft wird, dass sich also eine Instanz neu erfindet, sich selber, also als die Aktivität kommt nicht von außen, sondern sie ist also sozusagen als persönliche Leistung oder als institutionelle Leistung aus der Instanz selber wird das vorgestellt. Und das finde ich also total interessant. Nicht? Wie geht das? Nicht? Wie kann sich also Ökonomie, also was das Geld betrifft, meinetwegen wieder neu selbst erfinden? Nicht? Und damit dann auch noch einen Treffer landen? Nicht? Sowas finde ich. Ja, das ist das Evolution in Aktion oder? Also, ja, okay, ich finde das toll.
Ja. Erfindet sich Geld neu während der Inflation?
Ah.
Weil ich hab den Verdacht oder mal drüber nachgedacht. Moment, wie war das? Ach so, dass mit der Zeit das Geld ständig an Wert verliert. Das ist graduell, weil Geld ja als Zahl ausdrückbar ist, die eine Kommastelle hat. Und es gibt eine Inflation, das heißt, jedes Jahr wird alles teurer. Aber ich glaube, es wird insgesamt alles billiger. Zumindest kriegt man den Verdacht, wenn man mal die industrielle Lebensmittelproduktion vergleicht mit der Bio-Herstellung von Lebensmitteln. Wenn früher alles Bio gewesen war, dann haben wir uns ja, also hat sich ja der Preis verviertelt oder so. Also ist um einiges günstiger geworden im Vergleich zur Vergangenheit. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, dass wir insgesamt eine Inflation haben von 400% inzwischen. Und gleichzeitig können sich die Reichsten der Reichsten, die irgendwie mit dem Geld, was, also mit ihrem Startkapital oder was sie halt anhäufen konnten, und jetzt gibt es ja immer noch alte Familien, die das Geld an eine Fugger oder so, also große Familien, die noch einiges auf dem Konto haben. Da wird es nicht wirklich weniger. Also die kriegen ihre Zinsen und können von den Zinsen leben und kriegen halt immer mehr dazu, während eigentlich der Wert, den man, also das, was man für dieses Geld kriegt, immer mehr wird auch. Also, anhand des Vergleiches zwischen Bio und industriell bin ich drauf gekommen, dass die Inflation, die uns immer erzählt wird, nicht unbedingt stimmen muss. Seit der Industrialisierung. Und dass wir halt insgesamt wir büßen Qualität ein und kriegen dafür Produkte serviert, die wenig Geld wert sind. Und wir müssen deshalb auch nicht so viel verdienen. Wir gucken aber trotzdem noch auf die Zahl. Also wir wollen nicht ein Tausender weniger verdienen, obwohl wir uns vielleicht mit dem Tausender dasselbe leisten könnten. Also mit dem Tausender weniger. Mhm. Und deswegen wird die Zahl angepasst und nicht der Wert. Das ist meine Idee. Und langfristig sieht das dann so aus, dass wir immer weniger, also dass wir noch zahlenmäßig dasselbe verdienen werden in Zukunft, aber immer mehr dafür bekommen. Beziehungsweise, dass es immer in Zahlen ausgedrückt gravierendere Armut gibt, die sich aber trotzdem noch was leisten kann. Auf lange Sicht.
Ja, gut, also die Effekte, die du jetzt hier beschreibst, das ist so ein bisschen, also einerseits hast du, wenn du jetzt bei Landwirtschaft ja anschaust, also ich weiß jetzt nicht mehr genau das Bezugsjahr, aber ich bin der Meinung, dass es irgendwie 1900 gewesen ist. Da hat irgendwie ein Hektar hat irgendwie 10 Leute ernährt und derselbe Hektar, der ernährt jetzt irgendwie, ich glaube, das also mindestens 100. Also da gibt es eine gewisse Und das ist die eine Produktivität, also die sich erhöht hat, also rein durch Einsatz von Düngemitteln und bla und blub. Und das andere, was sich auch nochmal erhöht hat, ist die Bewirtschaftung, die ein Landarbeiter leisten kann. So, und da hast du schon also gigantische Produktivitätszuwächse und das da gibt es immer, also kannst du mal beobachten, ich glaube, bei Spiegel wird manchmal sowas veröffentlicht, also gibt es so Geschichten, was weiß ich, früher musste ein Arbeiter so und so viele Minuten für eine Tasse Kaffee arbeiten und jetzt sind das wenige Sekunden, ne? Also gibt es immer so, ja. So, das ist das eine, wo man, wenn man natürlich, sag ich mal, jetzt könnte man ja könnte man damit spielen, könnte sagen, na gut, dann lebe ich jetzt eben, also wenn man jetzt so tut und den gesamten Fortschritt, den es in technischer Hinsicht jetzt vielleicht, der uns umgibt, ignoriert und sagt, ich begebe mich zurück in ein Leben von 1950, dann würde man sicherlich so einen Effekt beobachten können, wie du eben beschreibst, dass du dann plötzlich ganz viel Geld wahrscheinlich sogar übrig hast, weil jede Menge Dinge, die es 1950 nicht gab, aber jetzt, also angefangen von irgendwelchen Computern, Internet und so weiter, bis zu was ganz einfachen, was weiß ich, was da noch nicht erfunden wurde, CD oder sowas, ne? Also wenn du das alles ignorieren würdest, dann würdest du sicherlich was übrig haben, aber so ist es ja tatsächlich nicht. Also und das andere ist, das mit der Inflation, da hast du dann, also da gebe ich dir recht, dass auf der anderen Seite natürlich so eine Rechengröße dann tatsächlich irgendwie ist, die allerdings, also ich glaube, das hat man in dem letzten Gespräch ist das mal so thematisiert worden, dass das hat was mit der Geldschöpfung, wie sie bei uns, also wie sie jetzt üblich ist, dass die mit dieser Kreditgeldschöpfung dass dadurch die Inflation sozusagen eingebaut ist und dadurch auch so eine Art Rationalisierungsdruck eben immer erzeugt.
Ja, aber es gibt eine Waage oder irgendwie eine Wechselwirkung zwischen Produktivität und Inflation und die muss ja nicht 1:1 sein.
Nee, also idealerweise ist die Inflation kleiner als der Produktivität und sonst würde es sich nicht lohnen. Also wenn die Produktivität weniger fortschreitet als die Inflation, dann wäre es besser, alles so zu lassen, wie es ist.
Kommt ja auf die Zinsen an, für Kreditnehmer und für Kreditgeber.
Also, das ist ja jetzt in dem Sinne auch kein physikalisches, wie soll ich sagen, kein Automat, also irgendwie wenn, dann ist das so, sondern da spielen dann noch jede Menge Erwartungen und so weiter, also noch eine Rolle um sowas, aber im Großen und Ganzen, also sagt man, so ein bisschen Inflation braucht man schon, sonst tut sich nichts, weil dann niemand bereit ist zu investieren in irgendwelche Maschinen und so weiter und das macht er genau dann, wenn zu erwarten ist, dass sozusagen, dass die Produktivität noch gesteigert wird.
Das Land entvölkert, hat sich ja jetzt im Zuge dieser Rationalisierung massiv entvölkert. Also die Dörfer schrumpfen, die auf den Feldern sind eben keine Erntearbeiter, sondern Maschinen und so weiter. Und jetzt haben wir aber eine Wirtschaftsform, mit der wir da eine Landwirtschaft, mit der wir von dem Endergebnis nicht zufrieden sein können aus zig Gründen. Und offenbar setzen wir aber in Zukunft unheimlich viele Leute frei, die also durch eben Automatisierung nicht mehr am System hängen müssen, sozusagen. Gäbe es Möglichkeiten zu sagen, wir schaffen auf dem Land, also sagen wir sowas, statt Äckern Schrebergärten, also das können, ich meine jetzt hauptsächlich kleinteilige Wirtschaft, in der also Menschen Lust und Aufgabe und Befriedigung da drin finden können, eben auf diese Stücke Land, die sie da in Obhut nehmen, zu achten und jetzt eben auf eine neue Weise industriell weiter wirtschaften können. Also meinetwegen statt großer Maschinen, viele kleine Maschinen, viele Sachen, die dann früher mühsam waren, sind es heute nicht mehr und so weiter. Man könnte ja einen Standard an Bequemlichkeit suchen, der eben dieses Todschinden wegnimmt. Nicht? Also gäbe es da Möglichkeiten, das auch wirtschaftlich sinnvoll zu kommen zu lassen. Also weil ich finde, dieser Zustand, dass also in Thüringen, da sind Dörfer, die sind leer, wenn die Leute fahren morgens über wer weiß wie viele Kilometer, oft 100 oder so, zu Arbeitsplätzen und kommen dann abends wieder und kennen ihr Dorf eigentlich gar nicht mehr. Und das ist ja sozusagen so der letzte Rest einer Dorfgemeinschaft, wenn die sich dann sozusagen irgendwie im halbwegs selber verwalten müssen oder so, nicht, und kennen, untereinander kennen. Und ist sozusagen der einzige Weg zu einer Versorgung in dem Maßstab, in dem es heute läuft, so zu gestalten, wie das jetzt ist, oder gibt es da also auch ökonomisch Möglichkeiten, da anders zu reagieren? Also es gibt ja so einen technischen Bereich, es gibt einen Bereich, gibt es Konzepte von Landwirtschaft, also meinetwegen Permakultur und so. Da scheint ja was emporzuwachsen, aber gibt es das eben auch ökonomisch? Nicht? Dass die Leute Lust hätten, aufs Land zurückzuziehen. So, nicht?
Ja, also genau, also das, was du da beschreibst, das ist so ein bisschen so meine Vermutung, also dass sowas entstehen wird, also zwangsläufig, weil einfach, also die Frage ist ja immer, was macht man an in der Zeit, in der man heute noch arbeiten geht? Also so, und jetzt kann man ja beobachten, was machen zum Beispiel Rentner? Und die sind zum großen Teil eigentlich in ihren Gärten unterwegs und so weiter. Also würde ich jetzt mal frech behaupten, dass sich so eine sozusagen, man ist wieder draußen in einer gestalteten Natur vielleicht, also und so weiter und so fort. Also das, dahin wird es wahrscheinlich gehen. Und dann hat man natürlich das Ding, dass man sich natürlich, also wer will schon irgendwie großartig umgraben oder sowas, da wird es dann Gerätschaften dafür geben und so weiter und so fort. Das glaube ich schon, dass sowas die Frage, ob das wirtschaftlich ausgebeutet werden muss. Ja, also wahrscheinlich, also muss nicht, weil das machen ja die Maschinen sowieso schon im großen Maßstab. Die andere Frage ist natürlich, wenn man sich jetzt mal, also gerade Landwirtschaft jetzt anschaut, da ist ja diese Riesenfelder, also gerade weil du es ansprichst, Thüringen, da sind ja im Vergleich zu, nehmen wir mal an Bayern, sind ja die Felder ein Vielfaches größer oder noch in Niedersachsen vielleicht noch
aber nur scheinbar, die sind alle nur zusammengepachtet.
Ja, ja, aber
dass man denkt, das ist eine Riesenfläche, aber es ist es gar nicht.
Genau, aber die einzelnen Flächen, also die man jetzt erkennbar, also wie viele Hektar da an einem Stück mit Raps oder mit Mais oder sowas bepflanzt sind, irgendwann wird man vielleicht dahinter kommen, dass das, sage ich mal, im Sinne von Nachhaltigkeit jetzt keine gute Idee ist, dann werden vielleicht auch diese Flächen wieder kleiner. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas passiert. Aber das ist dann...
Weil ich finde, wenn man eine Obacht auf sozusagen ganze Länder oder auf Landschaften und so setzt, dann ist das, was wir im Augenblick haben, ein zutiefst unbefriedigender Stand der Dinge, außer in eben diesem einen Punkt, dass tatsächlich eine Massenproduktion von Nahrung mit einer ausreichenden, manchmal sogar besonders guten, auch guten Qualität ist, dann wiederum doch nicht, nicht? Weil das also in seiner Standardisierung eben nicht ausreicht, um unsere Qualitätsbedürfnisse im Augenblick zu befriedigen, offenbar. Nicht? Also irgendwie sowas. Und dann aber Ökologie und Gewässer und es gibt ja unheimlich viele Probleme, die diese Landwirtschaft im Augenblick macht. Nicht so. Und dann denke ich, wie das muss ja in irgendeiner Form initiierbar sein. Nicht? Also naja, gut, okay, es sind ja viele Leute dabei, die das dann auch machen, die das versuchen, nicht? Also die Obstwiesen retten und keiner Wurf werden, sind sie dabei, diese Ländereien wieder aufzuteilen und versuchen, das anders zu verwenden und so. Also die Bewegung ist ja eigentlich schon im Gang. Und dann muss man gucken, dass das ökonomisch gestützt ist im Ende.
Ja. Kann man eigentlich die Subventionen abschaffen?
Ja, Ja, das müsste man können.
Das ist also, ja auch das Thema Geld abschaffen. Kann man denn Subventionen abschaffen jetzt konkret? Das ist ja auch jede Menge Geld und mit dem wird gerechnet. Aber wenn man das abschaffen will, gäbe es ja bestimmt Widerstände.
Ja, also Widerstände gibt's immer, ja. Hier
ist die Frage, ob man das abschaffen kann. Die Frage, ne, die Frage ist also nicht ob, sondern ja, wie.
Unter
also,
welchen Bedingungen?
Wie, nicht wahr? Und ich nehme an, das hängt in erster Linie mit der Umänderung der Staatsgewalt zusammen. Und die Frage, ob so etwas wie Staatsgewalt auch, das ist, glaube ich, das ist die interessantere Frage dann.
Je mehr Biobauern, die klein sind, hinter denselben Töpfen her sind, desto mehr Stunk wird es erstmal geben. Würde ich sagen, fängt ja schon an. Also dann haben wir nachher viele Hunde, sind eben der großen Megahasen tot oder so. Das geht ja jetzt schon los, dass die sagen, nein, nein, wir brauchen das Geld. Wir wollen die Umwandlung. In Bayern zum Beispiel, nicht? Also mit dem Bienenvotum, nicht? Da steht dann also, stehen also Biobauern und Bevölkerung stehen gegen Großbauern und EU, nicht? Also das, vielleicht ist das gar nicht so hoffnungslos. Mhm. Also der Staat, also dirigistisch wird das, ja doch, vielleicht, das ist wahrscheinlich, wird der Demokratie Verlust beklagt werden oder so von den entsprechenden Interessensgruppen, die dann das nicht mehr haben dürfen.
Ja, Klaus, was sagst du dazu?
Naja, was soll ich dazu sagen? Also ich meine, das sind ja immer Betrachtungen, wir haben ja immer nur Betrachtungsweisen, nicht wahr? Wir haben es ja immer nur mit Betrachtungsweisen zu tun. Die Frage also wäre dann zu stellen, wenn wir so Betrachtungsweisen vergleichen, wenn wir solche Betrachtungsweisen vergleichen, was wollen wir denn damit noch sagen oder worauf wollen wir dann noch hinaus? Ja. Und ich komme da immer wieder so auf mein Lieblingsthema zurück, dass wir eigentlich sozusagen, dass die Gesellschaft eigentlich immer nur Lernprobleme hat. Und dass sie sehr verschiedene Wege findet. Entweder sie findet dann Auswege oder sie geht eben dann tatsächlich auch, das finde ich so eine schöne Formulierung bei Karl Marx, in der deutschen Ideologie, die sehr gut ist. Also entweder die findet aus den Widersprüchen einen Ausweg oder sie geht dann eben auch in ihren Widersprüchen zugrunde. Und das, wenn man das auch nicht gerne hören möchte, aber ich finde, das hat was Schönes, weil das eben so was Antireligiöses ist. Unsere ganzen Versuche immer, man muss da was machen oder man muss was herstellen oder man muss was abschaffen oder dies steht jenem im Wege oder das sind immer so Versuche, eben die Welt zu retten eigentlich. Gleich so, als wenn das selbstverständlich wäre. Also als wenn selbstverständlich die Gesellschaft weitergehen muss. Und das muss sie nicht. Also das ist genau, aber deshalb möchte ich vermuten, also das ist vielleicht eine kleine Übertreibung, aber ich würde das schon manchmal schon so auffassen, dass wir eigentlich so fast so was in Bezug auf Gesellschaft eher so ein religiöses Verständnis haben. Und das muss wo weitergehen, das ist eine ganz große Macht und wir müssen uns um die Erhaltung dieser Macht kümmern. Und diese ganzen Sorgen, die wir uns da machen, die werden dann, das wäre vielleicht auch gar nicht so, ist ja dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, sondern dass wir dann immer gleich dazu neigen, uns diese Dinge dann moralisch vorzulegen oder moralisch zu beurteilen. Und das sehe ich dann manchmal nicht so. Nö, die Gesellschaft kann, wenn sie es nicht schafft, aus ihren Widersprüchen klug zu werden, dann auch zugrunde gehen. Und deshalb finde ich immer solche den Vergleich von Betrachtungsweisen, dann ist die Frage, also was will man eben eigentlich noch herausfinden oder was will man dann noch wissen? Ich lese gerade nur, ich will jetzt nicht vom Thema ablenken, also ich will euch jetzt nicht zulabern, aber ich lese, ich habe ein schönes Buch bekommen von dem Ape. Da geht es um Paulus, also um den Beginn des Christentums mit Paulus. Und dann ist ein Religionsphilosoph, jüdischer Religionsphilosoph, Taubes heißt der, der sich darüber Gedanken macht, welche Probleme hatten die eigentlich damals? Also was war eigentlich das, was dieser Paulus eigentlich zu reden hatte mit den anderen. Ja, und das finde ich so ganz fantastisch. Ich war so so eine sehr komplizierte Analyse und auch Interpretation. Was steht, also nicht nur, was heißt, also nicht nur, was heißt das eigentlich, was dieser Paulus da gesagt hat, im Sinne, im theologischen Sinne, sondern eigentlich mehr so im soziologischen Sinne. Welche Sorgen hatten die eigentlich? Welche Sorgen? Worum ging es denn da? Ne? Und so, und das finde ich eine sehr interessante Sache, so eine Betrachtungsweise. Und ich glaube, dass wir so eine Sorge eigentlich auch haben. Also, dass wir auch uns wieder fragen, welche Probleme haben wir denn eigentlich noch? Ne? Also, und bei uns ist es natürlich die ökologische Krise und was noch? Was die ökologische Krise, welches Problem haben wir noch, die uns Sorge bereiten und die für uns auch Katastrophenvorstellungen oder immer ganz schnell mit Katastrophenvorstellungen verbunden sind. Das ist in erster Linie die ökologische Krise. Ja, und dann sagen wir immer ganz schnell, ja, da muss man aber dieses oder jenes machen. Und immer wenn ich das höre, dann muss man dieses oder jenes machen oder man müsste oder also dann habe ich immer schon gleich, dann geht bei mir meistens immer schon so, da fährt bei mir meistens immer schon das System herunter, weil ich dann denke, naja, so wenn Sie schon darüber nachdenken, was man machen muss, dann ist eigentlich immer schon zu spät.
Aber das ist ja auch so eine Art Hysterie, oder? Also so nach dem Motto, man, wenn immer alles, also ich stelle mir dann immer vor, wenn man es machen muss, dann braucht man ja nicht drüber reden, weil man es ja machen muss. Also dann passiert es ja von alleine. Also,
ja, genau.
Also das ist so meine Vorstellung. Und da habe ich dann, also und deswegen bin ich da schon immer, sage ich mal, habe ich schon auch gespitzte Ohren, wo ich dann sage, naja, also wenn das so eine Selbstverständlichkeit ist, dann muss man ja nicht drüber reden. Dann muss man es tatsächlich irgendwie machen und dann passiert es aber trotzdem nicht. Also passiert es aber trotzdem nicht. Und dann sage ich mir, das scheint es auch nicht so wichtig zu sein. Also wenn man sich, also das ist dann so eine Art, oder es ist tatsächlich einfach nur so eine Scheinaktivität, um nichts zu tun. Also da bin ich noch unentschlossen. Also was das letztendlich tatsächlich am, sage ich mal, also ist es etwas, dass man seinen Haken dran machen kann und sagen, ja genau, also damals war ich im Widerstand, ich habe ja aufmerksam gemacht, aber sozusagen effektiv einen effektiven Beitrag habe ich trotzdem nicht geleistet. Also, ja, also könnte sich um sowas handeln. Also
es ist ja auch eine Anmaßung dabei zu sagen, das und das abschaffen, als wäre das von jetzt auf gleich möglich oder es gäbe sofort eine Einigung oder man könnte selbst dafür sorgen. Das ist ja nicht so. Das ist ja auch, es wird oft gemacht, aber das macht keinen Sinn.
Ich bin da, also ich habe über diese Welt Untergangsgeschichten, also so dass Wissenschaftler hingehen und mir erklären, dass in so und so vielen Milliarden Jahren also das Weltall kaputt geht, ne, so. Und dann denke ich also, nee, ey, was ist das für eine Frechheit? Also die wissen nicht über die nächsten 50 Jahre, ja, genau. Und machen da, hallo, ja. Anita ist wieder da, und machen da einen auf Weltuntergang. Und also erstmal die Relevanzfrage, die klammer ich mal aus. Ich sage, das ist relevant. Ich finde das also Unverschämtheit. Und wenn das so ist, dass dann die Welt untergehen sollte, dann müssen wir jetzt anfangen, weil das ist eine so gewaltige Aufgabe, dass sozusagen das Weltall nicht untergeht, nicht? Oder wir das Weltall wiedergeboren wird und was wir da alles machen müssen, ne? Das müssen wir jetzt anfangen, weil sonst schaffen wir das nicht, weil wir haben jetzt nur ein paar Milliarden Jahre, um dagegen anzugehen, nicht? Ja. Und dann, und damit also habe ich dann jetzt eine Zeit lang also künstlerisch gespielt, also Weltuntergang, Weltrettungsgeschichten und das mal ernst genommen. Nicht? Die sagen ja auch hier die Sonne, nicht, dass die jetzt explodieren wird und dann ist alles hier verbrannt. Das heißt also, wir müssen auch schon da müssen wir die Erde retten und alles dran setzen. Und beim Klimawandel ist das so ein kleiner Testlauf, nicht? Wir müssen jetzt schon alles dran setzen. Also diese Aktivität, die hinter diesem Weltretten oder Weltuntergang Prophezeien und so steht, die ist eigentlich eine ganz interessante Form auch, wo unheimlich viel mobilisiert wird, wenn man es also für relevant erklärt. Also deswegen habe ich das ganz mit offenen Ohren gehört, wie du sagtest, also ja, was ist denn der, wenn die Systeme so getrennt sind, dann sind sie sich gegenseitig nicht mehr relevant. Und die Physik, die tut immer so, als wäre das, was sie sagten, also nur so irreal, nicht? Weil das ist ja so, die setzen das so in die Zukunft, nicht? Aber ich kann ja tief betroffen sein davon, dass die Menschheit, wo auch immer, wie auch immer sie dann ist, einfach so weg sein soll, nicht? Also erst durch die Sonne, dann nachher durch den erneut eintretenden Urknall oder was auch immer. Und dann denke ich mir, da sind ja auch so viel Paradigmenwechsel noch mit zu berücksichtigen, die alle auf uns zukommen. Und wie kriegt man es hin, dass diese Idee der Weltrettung da noch hindurchgeht durch all diese ganzen Vorstellungen? Und ich merke, wie immer unwahrscheinlicher es wird, je mehr ich in die Zukunft gehe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich weiß nicht, Adorno oder einer von der aus der Frankfurter Schule hat das irgendwie gesagt, oder Bloch, also dass eben diese ganzen Weltuntergangsgeschichten immer für bestimmte Schichten oder für bestimmte Klassen real sind. Das heißt, die den Löffel abgeben, also meinetwegen diese ganzen Erdölleute, nicht, für die ist der Weltuntergang real und passiert jetzt. Nicht? Und das fand ich dann in dem Zusammenhang auch nochmal spannend, weil es ist eben immer eine Fantasie und es ist eigentlich clever, dass die Wissenschaft sagt, das ist in ein paar Milliarden Jahren, dann ist sozusagen so die eigene Weltuntergangsbefürchtung, also die Befürchtung, wir müssen demnächst aufhören mit unseren Experimenten, ist dann irgendwie so weit weg oder die Universität stirbt, nicht? Das ist dann nicht so bedrohlich, weil also das wirkliche Weltende ist eben in quasi unerreichbarer Ferne. Also naja, da kriegt das natürlich auch schon was Absurdes. Ja, so mein Gedanke dazu. So dieser, wir müssen jetzt unbedingt was unternehmen, Arie. Mm. Ja, aber müssen wir trotzdem. Also ich bin dafür. Ich bin dafür, dass wir jetzt sozusagen anfangen zu verhindern, dass wir in einem Urknall in so und so vielen Milliarden Jahren untergehen. Also unbedingt.
Dann mach mal was.
Ja, mache ich doch die ganze Zeit. Also. Also es ist ja das ist ja das Gute. Man kann deklarieren, dass alles, was man macht, ne, sozusagen darauf hinausläuft, dass demnächst die Welt eben nicht untergeht. Also hier das ganze Gelaber, alles sozusagen Weltrettung.
Sehr gut.
Ja, ihr auch, ihr seid mit dabei. Ihr könnt sagen, wir waren mit dabei.
Ja,
das ist echt super.
Ich habe euch eingeladen.
Darüber darf ich jetzt nicht nachdenken. Also ich muss Klaus, du mich jetzt, da habe ich jetzt. Nee, also das darf ich
nicht. Klaus, nee. Um Gottes Willen. Nicht mit dem Peschka.
Nein, das hängt damit zusammen. Andreas, das hängt damit zusammen, dass wir haben uns hier beim Trialog in Marburg haben wir uns unterhalten, sehr ausführlich und auch sehr angestrengt über eine Kurzgeschichte von Stanislaw Lem, ja, über die neue Kosmogonie. Ja. Das ist eine Geschichte und da erklärt Stanislaw Lem, wie die Welt, also wie Naturgesetze entstanden sind, also wie überhaupt das Universum und die Naturgesetze im Universum entstanden sind. Und das ist ganz großartig, diese Geschichte. Die ist so großartig, dass man also wirklich sagen muss, also hohe philosophische Kunst. Also nur ich will euch jetzt nicht langweilen, nur um es in drei Sätzen zu erklären. Es ist eigentlich keine Geschichte, sondern diese Geschichte hat nur ein einziges Handlungsereignis. Das ist nämlich ein Vortrag eines Professors Alfred Tester, und der hält eine Dankesrede für die Überhändigung eines Nobelpreises für Physik. Und die Geschichte erzählt nur diesen Vortrag, und in diesem Vortrag erklärt er seine neue Kosmogonie, für die er Weltenschöpfung, und für die er eben diesen Nobelpreis bekommen hat. Und dann, die Geschichte ist so 30, 40 Seiten lang, und er hält diesen Vortrag, um dann seine Physik zu erklären. Und er sagt dann eben nur, die Physiker sind alle auf dem Holzweg, weil sie den Theologen zu ähnlich sind. Also ja, also so, dann erklärt er eben seine neue Kosmogonie. Ganz, 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 ganz großartig, weil er versucht zu erklären, dass das Allerbeste ist, also ach, aber lass uns darüber jetzt nicht reden.
Manu.
Aber demnächst, also hier, bitte.
Ich kann natürlich jetzt davon euch reden, aber ja, es ist schon 10 vor 10, wir könnten, da, ja, wir könnten darüber noch ein extra Gespräch mal machen.
Ja, gerne. Ja,
ganz großartig. Also wirklich, das ist wirklich erste Klasse Literatur. Das ist wirklich erste Klasse. Das gehört wirklich, also das, wenn du das gelesen hast, das ist so wie, also nee, doch, also ja.
Ich meine, der hat auch schon so in Winzigkeiten, also sitzt auf dem Sofa, erklärt, dass er eben auf dem Mond war, dann will der andere will einen Beweis dafür und greift da unter das Sofa und holt so einen Ziegelstein da raus. So irgendwie so müde, wo man den Ziegelstein und sagt, hier ist der Beweis, habe ich da gefunden. total ja, gut. Also er ist in der explodiert vor Ideen. Also
Stanislav Lem ist ganz, ganz großartig. Ja. Ganz großartig.
Also ist, also wenn ich einen wirklich liebe, über die Jahre hinweg, also ich hab auch eine ganze Reihe Bücher. Ich sag nochmal, er hat ein theoretisches Werk geschrieben. Also
ja, auf jeden Fall.
Bücher, die sind unglaublich wichtig.
Und das hat Luhmann-Charakter. Also das ist wirklich, was ich auch bei Stanislav Lem so toll finde, ist, dass der ja auch, also eine viele, also dass der auch eine reiche Sprache hat, der, das ist nicht so, dass der immer die gleiche Prosa schreibt, der schreibt eine sehr verschiedene, der hat sehr verschiedene Prosamöglichkeiten und der hat ein unglaublich, das ist unglaublich witzig manchmal, was der schreibt und das kann tot ernst und tot traurig sein und das kommt immer hin, das ist schon krass, dass also der ist eigentlich ist der von seiner Art her Techniker und Physiker und Philosoph, aber der hat eine Sprache, also der kann wirklich, also der futurologische Kongress, das ist so witzig, das ist so witzig, und du merkst, also das hat auch Albernheiten drin, aber trotzdem, das ist also witzig, so witzig, hat so einen Witz.
Aber gerade die Albernheiten, da gibt es einen Planet, der ist also seit, also da ist der Tourismus zum evolutionären Faktor geworden, ne? Das heißt, es gibt Tiere, die sehen aus wie ein Picknickkorb. Na, so. Ja. Und,
okay, lass uns
und die fressen dann irgendwie Autoscheinwerferlicht, ne? Das
ist irgendwie so. Genau. Also ist gut. Also lass uns zu dem Thema vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal sprechen.
Oh ja, genau, Lem. Also da haben wir mal wirklich lange immer wieder zwischendurch unheimlich zu lachen. Das ist total gut.
Ja, sehr gern.
Also Hausaufgabe an alle, Stanislav Lem lesen. Also Michael, alle öffentlichen Bücherschränke abgrasen. Und Michael, sammel sie alle ein, die Bücher von Stanislav Lem. Also wenn du sie, es gibt sie, also ich sammle sie inzwischen alle ein. Egal, ob ich sie schon habe oder nicht. Alle einsammeln und reichhaltig verschenken an die Leute, weil das ist wirklich, das ist gut.
Und das ist Weltrettung. Und zwar deswegen, weil die Science-Fiction-Fans, ne, also die von sich behaupten, sie wären Fans, also Liebhaber der Science-Fiction, die hassen den. Ne?
Das ja, heißt klar, also,
weil er alles, was die lesen, sozusagen in Klump haut, sobald genau. Damit anfängt, das
genau.
zu kritisieren. Nicht? Die das hassen genau. den gerade, also alle Space-Oper-Freunde und so, nicht? Genau. Wenn du Lem sagst, nicht? Also da musst du rennen. Also.
Ja, genau, weil er nämlich genau das auch noch leistet. Er leistet also auch noch, er macht sich über dieses ganze Science-Fiction lustig.
Ja.
Und er macht sich lustig und er und also, naja, aber gut, lass uns aufhören. Ich ja, das ist schon okay. Uhr für heute.
Ja,
aber
ja tschüss, ihr Lieben.
Ne? Ja.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald.
Also, erst bald.
Tschüss, ciao. Tschüss.
Schlaf gut.
Helaas ist de Verbindung Radiotechnische Redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.